Wenn du Interesse, Leidenschaft, Herzblut für etwas hast und das tust, was du gerne tust, dann wirst du auch gut drin. Ich glaube, ich habe viele Chancen ergriffen, die mir echt nicht in die Wiege gelegt waren. Es geht immer um Menschen und darum, Menschen gut zuzuhören und zu verstehen, was sie treibt. Dann kannst du Menschen gut führen und Unternehmen in die richtige Richtung strategisch entwickeln. Wenn du in Führungsjobs willst, bist du nie fertig. Du gehst nie abends aus dem Job raus, aus dem Büro raus, aus deiner Firma raus und hast irgendwas fertig erledigt, sondern das ist ein Perpetuum mobile. Da geht es immer wieder weiter und immer wieder neu.
Mein Traumjob, der Podcast.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio und unserer Serie Mein Traumjob. Wege, die inspirieren, das wollen wir hier zeigen. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die viele Jahre das Programm eines großen Senders maßgeblich mitgestaltet hat. Mit Haltung, Weitblick und Mut zu Veränderung. Gabriele Holzner war Programmdirektorin beim Hessischen Rundfunk, eine Rolle mit viel Verantwortung in Zeiten des Medienwandels. Wie sie dahin gekommen ist und was sie angetrieben hat und was sie jungen Menschen heute mit auf den Weg geben würde, darüber sprechen wir jetzt. Und ich bin froh, dass ich sie hier im Teams-Meeting zugeschaltet habe. Hallo nach Frankreich, kann ich sagen. Hallo Gabi.
Hallo und hallo zurück nach Weilburg.
Ja Gabi, im Vorgespräch hast du gesagt, ich hatte meine Traumberufe. Und ich glaube, mit Journalismus hat alles angefangen. Das war, glaube ich, dein Ding. Und erinnerst du dich an den Moment, an dem dir bewusst wurde, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe als Beruf?
Also es ist nicht so ein Moment. Journalistin zu werden, ist wirklich seit Schulzeit mein Traumberuf. Und warum das genau so ist, weiß ich gar nicht, außer dass ich tierisch neugierig bin und es so von außen betrachtet faszinierend fand, dass eine Journalistin einfach überall Zutritt hat. Jedenfalls habe ich das damals geglaubt und überall reingucken darf, dass es für Journalisten keine verschlossenen Türen gibt und dass sie alles fragen dürfen. Und das fand ich großartig. Ja, und so bin ich dann auch dazu gekommen. Ich habe ein erstes Praktikum. Ich komme ja ursprünglich aus München. Bei der Süddeutschen Zeitung gemacht. Damals gab es bei der Süddeutschen Zeitung rund um München noch jede Menge Lokal- und Regionalausgaben. Und in einer dieser Regionalausgaben habe ich mir ein Praktikum organisiert und ich war, Achtung, das ist kein Witz, wurde zum ersten Probetermin auf die Jahreshauptversammlung des Kaninchenzüchtervereins von Dachau geschickt. Also der Klassiker. Ja, und so fing's an.
Also du hast eher so zum Schreiben, zum schreibenden Journalismus tendiert.
Naja, so fing es an. Und da ich ja schon ein etwas älteres Semester bin, waren das die 80er Jahre. Und es gab noch keine Journalismusstudiengänge. Das heißt, was hast du gemacht, um in diesen Job reinzukommen? Du bist in irgendwelche Redaktionen gelaufen und hast gesagt, hier bin ich, ihr braucht mich doch ganz dringend. Und hast dich über Praktikas rangerobbt und das erste war einfach Schreiben. Später habe ich beim Bayerischen Rundfunk ein Volontariat gemacht und bin darüber zum Fernsehen gekommen und zwischendrin habe ich angefangen, Radio zu machen. Und insofern solche Lebensläufe oder Werdegänge gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Ich habe dann beim Radio angefangen, weil ich aus Hilfsjob im Sekretariat des Wirtschaftsfunks des Bayerischen Rundfunks mir geangelt habe, einfach um Geld im Studium zu verdienen, aber natürlich immer mit so ein bisschen diesem Hintergedanken, naja, wenn du da schon mal drin bist, durch die Tür, vielleicht ergibt sich ja da was. Und natürlich habe ich auch was dafür getan, dass sich was ergibt.
Gab es Menschen oder ein Erlebnis, das dich besonders geprägt hat in diesem beruflichen Werdegang?
Ja, das war etliche Jahre später. Das ist ein Mensch, das war ein Chef beim Norddeutschen Rundfunk, dann in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar hat mir der den ersten Führungsjob gegeben. Also eigentlich, er lebt leider nicht mehr, aber der ist echt schuld dran, dass ich irgendwann die Karriere vom journalistischen Selbermachen, Schreiben, Radiobeiträge, Fernsehbeiträge machen, in die Führung gegangen bin. Und das war Peter Gatter. Manch Älteren sagt der vielleicht noch ein bisschen was, weil Peter Gatter ist berühmt geworden als Panorama-Moderator und investigativer Journalist, wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren. Und dann wurde er nach der Wiedervereinigung Fernsehchef in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe mich irgendwann mal aufgemacht und habe mir gedacht, okay, Bayern ist ja jetzt zu eng, zu klein, zu konservativ, zu alles wie immer. Und bin in den Norden gegangen und mich hat es in den Nordosten verschlagen nach Meckpomm. Und Peter Gatter, warum ich mich an den erinnere, der war so ein Schlachtross des Journalismus, den hat nichts aus der Ruhe gebracht. Und er hat mir Dinge zugetraut, die ich mir selber nicht zugetraut habe. Und hat dann eben auch gesagt, nee, Führung, das kannst du, also mach mal einfach. Und hat mir einen Posten als Studioleiterin gegeben. Und so kam ich dann zu meinem zweiten Traumberuf, dem nächsten, nämlich Führung und Leitung.
Das hast du schon ein bisschen erzählt, dein Weg quasi zur Programmdirektion. Das war also wahrscheinlich weniger geplant, sondern ein bisschen mit Glück, dass eben dein Mentor gesagt hat, die Gabi, die kann nicht nur Beiträge machen, die kann auch managen und führen.
Ja, also er ist, habe ich gesagt, ja schuld, dass ich sozusagen diese Weggabelung Richtung Führung und Management übernommen habe. Dann gab es aber noch viele, viele, viele Zwischenstationen, weil ich schon ein unsteter Geist in der Zeit war und eigentlich alle 2, 3, 4 Jahre Job und meistens auch die Stadt gewechselt habe. Und da ging es nicht geradlinig weiter. Das liest sich manchmal im Lebenslauf so, als hätte da eine Person den ganz großen Masterplan gehabt. Nein, ganz ehrlich, den hatte ich nie in meinem Leben, sondern ich habe immer so ein bisschen nach der Devise gelebt, wenn irgendwo eine Tür aufging oder eine Tür war, die nicht verschlossen war, dann bin ich da durchgegangen und habe dahinter geguckt. Und da waren viele Sidesteps dabei, da waren auch etliche Rückschritte dabei, bis ich dann, und ich glaube, das waren dann echt 30 Jahre später, Programmdirektorin wurde. Also das ist nicht so einmal Führung durchgestartet.
Kannst du das für die, die sich vielleicht nicht so auskennen, ein bisschen einordnen, was die Aufgabe einer Programmdirektorin ist in diesem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk?
Ja, klar. Also du bist nach dem Intendanten, der oberste Boss in so einem Landesfunkhaus in der ARD ist, bist du sozusagen die nächste Führungsriege und bist damit Geschäftsleitung. Als Programmdirektorin bist du dann zuständig für alles, was dieser Sender an Programmoutput macht. Und zuständig heißt, du machst es natürlich nicht mehr selber, sondern du hast dafür zu sorgen, es so zu managen, dass ganz viele feste und freie Journalistinnen am besten ihren Job gut machen können. Und in Zeiten des Medienwandels hieß das dann halt für mich sehr viel nicht managen, so wie man es bisher gemacht hat und das, was wir gemacht haben, also Radio und Fernsehen zu optimieren, sondern vor allem dieses Internet, was ja, ich bin noch in internetfreien Zeiten, da gab es das schlicht noch nicht, Journalistin geworden. Und das ging nicht, ging, wie wir alle wissen, nicht wieder weg, wie so viele lange geglaubt haben, sondern wir mussten uns damit auseinandersetzen und uns neue Ausspielwege erkämpfen im wahrsten Sinne des Wortes und mit dem Internet und den sozialen Netzwerken natürlich auch die jüngeren Zielgruppen erkämpfen, weil die eben nicht mehr ganz automatisch zum Radio und zum Fernsehen, also zum Linearen kamen. Und das war so grob geschrieben der Job einer Programmdirektorin. Also viel Management, viel Strategiearbeit und viel mit den sehr unterschiedlichen Stakeholdern eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun zu haben und zu verhandeln.
Aber es sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Berufe im gleichen Umfeld zwar, Journalismus und Management, aber beides hat dir Spaß gemacht. Oder würdest du sagen, es sind doch sehr viele Parallelen?
Nee, da hast du völlig recht. Das sind schon sehr unterschiedliche. Und ich bin auch dann eine sehr vehemente Vertreterin der Linie geworden, dass nicht die besten Journalisten auch die besten Führungskräfte und Manager sind. Und ich würde heute im Rückblick sagen, ich war eine passable Journalistin, trotz all der Leidenschaft, die ich reingesteckt habe. Ich war eine ordentliche Journalistin, aber ich war keine 1A-Journalistin. Ich würde allerdings mit einem gewissen Selbstbewusstsein von mir behaupten, ich war eine echt gute Chefin. Und es sind zwei verschiedene Berufe. Das Gemeinsame ist, es geht immer um Menschen und darum, Menschen gut zuzuhören und zu verstehen, was sie treibt. Das brauchst du und solltest du können, wenn du Journalismus machst. Wenn du Führung machst, brauchst du das aber auch, weil nur dann kannst du Menschen gut führen und Unternehmen in die richtige Richtung strategisch entwickeln, wenn du gut zuhörst. Und gut zuhören heißt ja nicht am Ende das tun, was die Leute wollen, weil dazu bist du nicht da als Führungskraft, sondern das, was der beste Weg ist und wo sie aber mitgehen können.
Was waren in deiner Karriere die entscheidenden Weichenstellungen oder auch Rückschläge, die du vorhin ja schon angedeutet hast, die dich weitergebracht haben?
Ja, es gab einen gigantischen Rückschlag, jedenfalls zum Zeitpunkt hat sich das wie ein Scheitern auf der ganzen Linie angefühlt. Ich war Abteilungsleiterin beim Hessischen Rundfunk und habe aus dieser Führungsposition heraus gekündigt und habe wieder 2 Jahre freigearbeitet und parallel versucht, ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. Unternehmen klingt zu groß, eine eigene kleine Klitsche aufzubauen. In 2 Jahren, alle, die in der Wirtschaft unterwegs sind, wissen, was man in 2 Jahren schaffen kann, nämlich nicht wirklich viel. Und scheitern deshalb, weil ich bin damals am System verzweifelt, an dem, was ich dachte, oh, hier geht ja nie was voran, systemisch in diesem Öffentlich-Rechtlichen. Es geht alles viel zu langsam, viel zu träge. Und wir bleiben stehen bei dem, was wir 70 Jahre vorher gemacht haben, aber was einfach nicht mehr reichte. Und ich bin verzweifelt an einem direkten Chef von mir, der ein Chef war, wie ich nie sein wollte und wie ich auch nicht glaubte, dass es gut ist. Und irgendwann, nach 2, 3 Jahren des Probierens, wie man das trotzdem hinkriegen kann, habe ich mir gedacht, nee, du kannst es nicht hinkriegen, also habe ich gekündigt. Im Nachhinein war das das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt tun konnte, weil ich habe damals erstens wieder als Freie zu arbeiten unglaublich viel gelernt. Also wenn du von der Führungskraft wieder zur Freien wirst, ist das ja ein Perspektivwechsel, wie du ihn größer nicht vornehmen könntest. Den habe ich so nicht geplant gehabt, aber es kam dann so. Und ich habe plötzlich gemerkt, okay, du musst dich eigentlich überhaupt nicht wundern als Führungskraft, wenn die Mitarbeiter überhaupt nicht verstehen, was das jetzt alles soll. Das muss man schon, also nicht nur einmal erklären. Und ich war vorher auch eine Führungskraft, die gedacht hat, naja, gut, du erklärst das 3-mal, vielleicht auch 5-mal, aber dann ist gut, dann muss es mal passieren. Und durch diesen Perspektivwechsel habe ich gelernt, nein, 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 du musst es 25 Mal und vielleicht auch 125 Mal erklären, weil etwas hören heißt noch lange nicht es verstehen. Und etwas verstehen heißt noch lange nicht sich auf den Weg machen und es auch tun und umsetzen. Mhm. Und durch das in der selber was versuchen zu aufzubauen, habe ich dann auch total viel gelernt. Und dann gab es einen grandiosen Chef, also grandios deshalb, weil ich finde, der ist über seinen Schatten gesprungen und war der Fernsehdirektor, hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, Frau Holzner, ich weiß, Sie sind gegangen, weil Sie gesagt haben, in diesem System geht eh nichts voran. Aber mehr wie Nein sagen können Sie nicht. Und deswegen frage ich Sie jetzt, ich könnte Sie gut gebrauchen. Ich habe da wieder einen Führungsposten für Sie. Da wären Sie haarscharf die Richtige. Ich hätte Sie gerne. Und dann habe ich gesagt, ui, uff. Weil damit hatte ich abgeschlossen. Also wenn du im öffentlich-rechtlichen System aus einer Führungsposition heraus kündigst, war für mich klar, okay, das war's dann. Jetzt geht dein Weg irgendwie weiter, aber eben anders. Und der hat mich dann zurückgeholt und ich habe 24 Stunden Bedenkzeit gehabt und dann habe ich Ja gesagt. Und so wurde aus dem großen Gefühl des Scheiterns am Ende ein Neustart, der dann zum Durchstart wurde.
Das kommt, wenn man den Mut hat, mal eine Position auch wirklich zu verlassen, die nicht hundertprozentig passt durch die Umstände, wie du gesagt hast, dann hat man die Chance, ganz neue Dinge zu erleben. Das erfahre ich öfters bei Bekannten, die zum Beispiel ihre Position verloren haben und ganz unglücklich waren und dann plötzlich total begeistert, weil sie dann wieder was Neues, was viel Besseres zum Teil gefunden haben.
Ja, ich würde auch allen wirklich raten, das ist anstrengend, das tut verflucht weh, solche Schritte zu gehen. Aber ich würde es allen raten, weil der Kopf wird erst richtig frei, wenn du dich auch von dem befreist, selbst was dich im Negativen so festhält. Dann kommst du nicht auf neue Gedanken. Und deswegen, ja, man darf halt dann auch nicht immer nur jammern, wie schrecklich etwas ist, sondern dann muss man eben entscheiden. Und wir können unser Leben selber leben. Und das heißt, wir müssen unsere Lebensentscheidungen treffen, ohne eine Garantie dafür zu kriegen, was passiert. Ja, und ich glaube auch, weißt du, wenn du Interesse, Leidenschaft, Herzblut für etwas hast und das tust, was du gerne tust, dann wirst du auch gut drin sein.
Das Zweite, was für mich total plausibel ist, dass du sagst, als dann wieder Freie, hast du erkannt, was die Führungsposition noch stärker machen würde. Das ist ja auch in der Familie so. Man denkt oft, man muss das nicht sagen, weil die Familie kennt das ja alles. Aber man muss es trotzdem nochmal sagen, um eine klare Kommunikation zu haben.
Genau.
Und das ist ja, glaube ich, in kleinen Teams oder in größeren Teams ganz genauso.
Genau. Und je größer die Teams oder die Unternehmen werden, und das unterschätzt man als Führungskraft total oder auch als Unternehmer, glaube ich, total, dass du zwar auf großen Veranstaltungen, auf Belegschaftsversammlungen und was auch immer Dinge erzählst und erklärst, aber die kommen ja nicht sofort an. Und Menschen, die etwas zum ersten Mal hören, zumal wenn es etwas ist, was sie eigentlich gar nicht hören wollen, die hören ja auch nicht und können psychologisch gar nicht so zuhören, dass das wirklich ankommt bei ihnen. Und das kommt dann vielleicht erst an, wenn sie von dir zum dritten, vierten, fünften Mal genau dasselbe hören, weil sie dann anfangen zu begreifen, dass es auch ernst gemeint ist.
Also Kommunikation war eine Herausforderung. Gab es noch andere große Herausforderungen in dieser Führungsposition?
Ja, das hat am Ende auch was mit Kommunikation zu tun, dass du als, und das ist dann wiederum speziell als Direktorin, Fernseh- oder Programmdirektorin, dass du mit allem, was du intern kommunizierst, im Grunde auch extern kommunizierst. Das heißt, irgendjemand erzählt es irgendeinem befreundeten Journalisten draußen. Und das ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes. Nur hast du es dann natürlich mit Interessengeleiteten, auch Printmedien zu tun. Auch das ist nichts Schlimmes. Nur da habe ich dann auch festgestellt, okay, du sagst das eine, du meinst es auch so und es kommt das Gegenteil an oder es wird das Gegenteil draus gemacht. Und das sind so Learnings auch nochmal. Ich weiß nicht, ob man das wirklich komplett gut und richtig machen kann, aber das hat für mich sozusagen bedeutet, ich muss einfach bei mir bleiben, auch in solchen Geschichten. Und was mich immer am meisten beschäftigt hat und mir dann ganz häufig wirklich schlaflose Nächte gemacht hat, ist, wenn du als Führungskraft zwar abstrakt weißt, du bist nicht dazu da, es allen recht zu machen und es geht auch nicht, aber wenn du Schritte gehen musst mit dem Unternehmen, von dem du weißt, dass es bedeutet, dass du anderen Menschen damit richtig wehtust, weil sie ihren Job verlieren und jetzt verliert im Öffentlich-Rechtlichen niemand seinen Posten, seine Stelle, aber er verliert seine Arbeit und seinen Arbeitsinhalt, für den ja jemand auch gebrannt hat. Und du nimmst der Person das weg oder du verlangst von dieser Person etwas, was für sie im Moment mal diametral gegen ihre Überzeugungen geht. Da habe ich immer gedacht, boah, das fand ich echt hart.
Ja, ich habe mal im Personalbereich gearbeitet, da ist es halt auch so, man macht die guten Gespräche, die Einstellungsgespräche und Motivationsgespräche, und da muss man auch manchmal Austrittsgespräche führen, und das ist dann natürlich nicht so schön. Aber gut, es muss ja unterm Strich auch passen.
Genau.
Für alle Beteiligten.
Genau, oder wenn du dann halt Leuten sagen musst, dass sie dass du eine Sendung einstellst, und das sind ja keine einsamen Direktorenentscheidungen, aber dass eine Sendung eingestellt wird, und dann gibt es immer Angebote für andere Tätigkeiten, aber die erscheinen der betreffenden Person natürlich im ersten Moment nicht wirklich attraktiv. Das sind so die harten Gespräche. Und dann hast du natürlich auch immer, das sind Gott sei Dank wenige, aber du hast halt auch immer Mitarbeitende, die einfach nicht wollen.
Ja, was hat dich denn trotzdem immer wieder motiviert, auch in diesen stürmischen Zeiten des Medienwandels mit voller Energie an deine Arbeit zu gehen?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es dieses öffentlich-rechtliche Mediensystem und damit in Deutschland dieses duale Mediensystem braucht. Ich glaube, das öffentlich-rechtliche, also von der Gemeinschaft, von allen finanzierter Journalismus, die Chance hat, und wir als öffentlich-rechtliche, und jetzt sage ich noch wir, weil so ein bisschen fühle ich mich dem immer noch zugehörig, haben das nicht immer richtig gemacht und nicht immer das Beste draus gemacht. Aber ich glaube, darin besteht die Chance, und jetzt werde ich pathetisch, wirklich demokratieerhaltenden, guten Journalismus zu machen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es das braucht in demokratischen Systemen, wenn wir sie erhalten wollen. Und ich möchte sie erhalten.
Ja, wenn du nochmal so zurückblickst, was war denn dein größter beruflicher Erfolg oder das größte Learning, und kannst du dazu eine Geschichte erzählen?
Mein größter beruflicher Erfolg sind, und jetzt greife ich ganz weit zurück, weil das zählt immer noch zu dem, was ich so im Kern das Wichtigste finde, sind so Sachen wie, als ich selbst noch Journalismus gemacht habe. Als wir zum Beispiel im Studio Wiesbaden während der CDU-Spendenaffäre wirklich Tag und Nacht am Recherchieren waren, ohne Zeitlimit, und ganz viel ausgebuddelt haben und investigativ rausgekriegt haben. Das gehört immer noch zu meinen größten Erfolgen, weil ich, und das ist nicht mein Erfolg, sondern das war ein Teamerfolg von der ganzen Mannschaft dort, die dort an einem Strang gezogen hat. Und das hat nicht nur riesigen Spaß gemacht, sondern ich glaube, da haben wir auch echt was bewegt. Und was ganz anderes ist so, und jetzt wird es ein bisschen abstrakter, aber wenn es uns gelungen ist, und das ist jetzt die Zeit als Programmdirektorin, sozusagen so Weichen umzustellen und Dinge neu zu machen. Wenn wir Sendungen eingestellt haben, lineare Sendungen, um Mittel freizukriegen für Podcasts oder Mediatheksformate, und da was so richtig durchgestartet ist, dann habe ich das nicht gemacht. Aber ich hatte den klitzekleinen Anteil daran, dass ich Teams ermutigt habe, diese Schritte zu gehen und ihnen vielleicht auch mit breiten Schultern und breitem Rücken sozusagen versucht habe, die Sicherheit zu geben. Ich stehe hinter euch, auch wenn das nichts wird. Also tut's einfach, probiert's einfach. Und da sind tolle Sachen entstanden. Da sind ganz tolle Dokus in den letzten Jahren entstanden. Da sind tolle Podcasts entstanden. Freiheit Deluxe ist so ein Podcast, den die Kulturunit macht. Also da freue ich mich dann drüber. Und ich sage, das ist nicht mein Erfolg, aber ich fühle mich verantwortlich dafür, weil ich den Raum geschaffen habe, die Möglichkeiten gegeben habe. Und das fand ich toll.
Wenn du so zurückblickst, hättest du irgendwas ganz anders oder anders gemacht in deinem beruflichen Weg?
Ja, am Ende würde man vieles ganz anders machen und man wäre gerne selber ein besserer Mensch. Aber das ist ja völlig, völlig unrealistisch. Nee, ich glaube, ich habe viele Chancen ergriffen, die mir echt nicht in die Wiege gelegt waren, weil ich stamme nicht aus einem intellektuellen Bildungsbürgerelternhaus. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mich zuallererst selber verändert und bin halt los, was ich gerade gesagt habe, ich bin losgelaufen. Und siehe da, wenn man losläuft, ergeben sich grandiose Dinge, die man nie entdeckt hätte, wenn man gar nicht erst losgelaufen wäre. Insofern, nee, ich hadere nicht mit meinem Werdegang, überhaupt nicht.
Was hat dir besonders gefallen an deinem letzten Traumjob?
An meinem letzten Traumjob hat mir ganz besonders gefallen, dass ich wirklich gestalten konnte. Weil auch wenn sich das immer furchtbar anstrengend und nervig anhört, Veränderungen gestalten, aber am Ende, was gibt es denn Grandioseres als Führungskraft und in dem Fall als Programmdirektorin, Weichen neu zu stellen mit ganz vielen Menschen zusammen und Möglichkeiten sich zu erschaffen. Und das ist was total Schönes und das kannst du in Führungsjobs machen. Und das war auch in der Zeit, ich habe vorhin noch erzählt, dass ich gekündigt habe und wieder freigearbeitet habe. Und ein ganz großer Treiber, warum ich dann das Angebot wieder in das System und in einen Führungsjob zurückzugehen angenommen habe, weil was ich in der Zeit als Freie an der Stelle gemerkt habe, ist, als Journalistin, ich kann meinen Beitrag, meinen Film, meine Sendung, für die ich gerade Verantwortung trage, die kann ich gestalten, aber ich kann den Rahmen nicht verändern. Und ich hatte Feuer gefangen, an den Rahmen zu verändern und mitzugestalten. Und deswegen bin ich dahin zurückgegangen. Und das ist das, was es ausmacht.
Wenn du jetzt Menschen treffen würdest, die sagen, Mensch, sowas würde ich auch gerne machen. Also das hört sich total interessant an. Wie schaffe ich es denn, sowas nicht von Zufällen abhängig zu machen, sondern auch wirklich in diese Richtung zu gehen? Hättest du da Tipps, welchen Weg man da einschreiten sollte?
Ja und nein. Also vielleicht ist ein so ein ganz grundlegender Tipp, sich auf diese Zufälle, die das Leben immer bringt, einzulassen und nicht einen festgelegten Karriereplan im Kopf zu haben. Es ist, glaube ich, schon ganz gut, sich einen Plan zu machen und sich vor allem selber klar zu machen, wo will ich hin? Ich bin da am Ende hingekommen. Ich habe aber relativ spät in meinem Leben für mich gewusst, wo ich eigentlich hin will. Vielleicht ist das das, was hätte ich anders gemacht, sich das früher klar zu machen. Und was heißt das für heute jüngere Menschen, die, und ich sage jetzt mal, was mit Medien machen wollen, sich klar zu werden, will ich in die Medien, weil ich Geschichten erzählen will? Das ist sozusagen der journalistische Job und der ist enorm wichtig. Oder will ich und bin ich, und das ist ein anderer Job und braucht andere Fähigkeiten und Kompetenzen, will ich managen und führen, dann kann das die Medienbranche sein, dann gibt es aber noch ganz andere Branchen, die vielleicht mindestens so wichtig sind, wenn nicht wichtiger sind. Und damit dann sich aber darauf einlassen, wenn du Führung in Führungsjobs willst, bist du nie fertig. Du gehst nie abends aus dem Job raus, aus dem Büro raus, aus deiner Firma raus und hast irgendwas fertig erledigt, sondern das ist ein Perpetuum mobile. Da geht es immer wieder weiter und immer wieder neu. Im Journalismus hast du was Greifbareres. Also ist genauso wie wenn jemand im produzierenden Gewerbe ist, du hast was, was du geschaffen hast. Da steht dein Name drunter, da ist deine Stimme, da bist du im On zu sehen, whatever. Und
Das hat man dann erledigt, geht nach Hause.
das ist dann irgendwann fertig und dann kannst du dir das fertige Produkt angucken und du kriegst dafür die Lorbeeren oder die Schelte. Du stehst da im Rampenlicht. Wenn du einen Führungsjob machst, stehst du selten, außer wenn du es ganz nach oben geschafft hast, stehst du nicht im Rampenlicht. Man sieht nicht, was du tust. Und du bist trotzdem an allem, was nicht gut läuft, schuld. Und ich sage jetzt mal einen blöden Spruch. Daran muss man Spaß finden. Kann man, aber man muss für sich selber wissen, ob man das kann.
Ich glaube, das ist in der Politik sogar noch schlimmer als in Organisationen, sage ich jetzt mal.
Absolut, absolut. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, für sich selber, sich bei Zeiten klar zu werden, keinen Traumbildern nachzuhängen, sondern zu wissen, das hat immer eine Kehrseite und ich muss mir für mich klar, das ist alles nicht schlimm, aber ich muss mir für mich klar werden, kann ich damit gut leben? Passt das zu mir? Komme ich damit klar?
Das ist genau der Grund, warum ich auf die Idee kam, diese Serie zu machen. Einfach, dass man mal von Menschen, die es mit Leidenschaft auch gemacht haben oder immer noch machen, hört, wie der tatsächliche Arbeitsalltag auch aussieht und die Sorgen und Probleme und auch die positiven Erlebnisse, die man hat. Zum Schluss, du hast ja noch nicht ganz aufgehört. Also du bist jetzt im Ruhestand, was die Programmdirektorinnenstelle angeht. Aber du hast dich ja noch nicht so richtig zur Ruhe gesetzt. Was machst du heute und warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich nenne mich heute Change-Beraterin und Organisationsentwicklerin und ich nenne mich nicht nur so, ich habe berufsbegleitend noch im HR eine Ausbildung, oder nicht im HR, aber beim HR seiend eine Ausbildung genau dazu gemacht, eine systemische Beratung, weil ich damals als Fernseh- und noch viel mehr als Programmdirektorin gemerkt habe, der Kern meines Jobs ist, Veränderung zu gestalten und Veränderungsprozesse zu steuern. Und davon habe ich zu wenig Ahnung. Also schaffe ich mir da ein bisschen mehr an Know-how drauf und habe diese Ausbildung gemacht. Und ich denke, ich möchte von dem, was ich glaube zu wissen und glaube an Erfahrung zu haben, gerne noch mal ein bisschen was weitergeben. Und da kommt es mir nicht aufs Geld verdienen an. Natürlich arbeite ich nicht nur für Umme, aber da kommt es mir einfach darauf an, aus dem nochmal was zu machen und ein Stück weit auch an Jüngere zurückzugeben und Jüngeren zu geben, damit sie vielleicht nicht ganz so meandernd und zufällig auf das stoßen, was für sie das Richtige ist, sondern die entsprechende Unterstützung dafür kriegen. So. Und deswegen würde ich das noch ein paar Jahre machen. Außerdem eigne ich mich einfach nicht dazu, gar nichts zu tun. Dazu bin ich viel zu quirlig noch und habe viel zu viel Energie und auch einfach viel zu viel Lust. Und mein Kopf, mein Hirn braucht das auch. Mein Hirn braucht Herausforderungen, an denen es zu knabbern hat. Und das kann kein Kreuzworträtsel leisten.
Es gibt Menschen, bei denen spürt man die Leidenschaft. Und das ist ganz toll, dass man das bei dir auch heute noch spürt. Also bist keine Rentnerin, die sagt so, jetzt ist gut, jetzt mache ich Kreuzworträtsel, sondern du hast Energie und das ist ganz toll. Und vielen Dank, dass du auch uns ein bisschen hinter die Kulissen hast blicken lassen und Einblicke in deine bisherigen Jobs gegeben hast. Danke für das Gespräch.
Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Weitere Informationen finden unsere Hörer in den Shownotes, also zumindest den Kontakt zu Gabriele Holzner. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie Themenradio oder Sie können es auch auf einer Ihrer Lieblingsplattformen, Spotify, YouTube oder anderen Kanälen, sich anhören und sich die nächsten Traumberufe anhören. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Mein Traumjob, der Podcast.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.